It Works Folge 8. Dies ist eine weitere Folge von It Works New Work Konzepte mit mir, Alissa Stein. Jede Woche unterhalte ich mich mit spannenden Liedern über das Thema New Work und wie es funktionieren kann. Die Generationen Y und Z, viel wird über sie gesprochen. Die einen lieben sie und die anderen finden sie einfach nur kompliziert. Dabei muss der Umgang mit ihnen gar nicht so kompliziert sein, wie mein heutiger Interviewgast sagt. Für die jungen Generationen ist es nur einfach ganz normal, dass sie viel Feedback brauchen. Worauf sich Arbeitgeber einstellen müssen, das erfahrt ihr jetzt. Mein heutiger Gast ist Jugendforscher und Experte für die junge Generation. Seit 2010 erforscht der Autor der Studie Junge Deutsche den Einfluss von Digitalisierung auf die Lebens- und Arbeitswelten von morgen, um mit Arbeitgebern, Brands und Verbänden die Zukunftsfähigkeit zu gestalten. In seinen Generationen Y- und Z-Vorträgen und Trainings plädiert er dafür, die junge Generation zu beteiligen, zu begeistern und gemeinsam ein motivierendes Generationen-Miteinander zu gestalten. Er arbeitet mit kreativen Formaten wie die Zukunftsgestalter, Innovationssprints, Future Camp oder Trend Talks, um junge Menschen zu verstehen und zu binden. Welche Anforderungen und Veränderungen von New Work sich aus Sicht der jungen Generation ergeben, diskutiere ich heute mit Simon Schnetzer. Herzlich willkommen!
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr. Simon, damit ich gleich am Anfang alle besser einordnen und kennenlernen können, sag uns mal, womit du aufgewachsen bist. Mit einer Schallplatte, Kassette oder MP3-Player? Oder vielleicht sogar Spotify oder sowas?
Kassette.
Auch richtig für Musik oder auch für so Hörbücher und Hörspiele?
Sowohl als auch. Damals nannte man es noch nicht so Hörbücher, aber da gab es Benjamin Blümchen und all das. Also wenn du aufwachsen sagst, dann sind das natürlich die Kindheitserinnerungen, klar.
Ja, immer so zum Einschlafen, ne? Diese spannenden Kassetten.
Ja, in Endlosschleife.
Ja, nur man musste dann immer, also ich hatte echt das Problem, dass ich immer viel zu schnell eingeschlafen bin und dann ja eigentlich jeden Tag die gleiche Passage wieder gehört habe.
Aber cool ist doch auch, dass beim Kassetten Spieler damals, du hast die Seite gehört und wenn die Seite vorbei war, dann war das Gerät aus.
Ja, das war gut, ne? Und heutzutage musst du extra einen Timer am Handy stellen.
Genau.
Und dementsprechend dann Festnetztelefon, Nokia oder Smartphone?
Festnetztelefon. Festnetztelefon mit Wählscheibe, ne? Also Flirten damals war so, du rufst bei jemandem an und dann so und dann geht natürlich nicht die Person hin, die man sprechen möchte, Julia oder wie sie gerade heißt, sondern hallo, ich bin der Papa.
Und dann wie unangenehm in dem Moment.
Ja, das hat noch echt Mut gekostet.
Weißt du, ich habe neulich meine kleinen Cousinen gefragt, wie das denn eigentlich aussieht, ob man sich heute noch so Zettelchen schreibt mit willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Die guckt mich mit großen Augen an, so wir haben noch die Handynummer, warum sollten wir das machen?
Ja, ich bin mit einem Ersti vor gar nicht so langer Zeit in einer Vorlesung gesessen und innerhalb von kürzester Zeit gab es in der Reihe eine WhatsApp-Gruppe, die sich darüber ausgetauscht hat, wer sonst im Raum sitzt und kurz nach der Vorlesung ging es los über Instagram. Hey, du bist doch der Typ, der vorhin vor mir saß. Wahnsinn. Also, das hat sich echt verändert. Von wegen hier Zettel mit ja, nein, vielleicht. Ist anders heute. Aber
ja, sind wir alt.
Eine andere Generation.
Ja, Generation. Zu welcher Generation zählst du dich denn dann?
Tja, ich bin Grenzgänger zwischen Y und X.
Mhm. Damit wir es gleich am Anfang mal definieren, wo ziehst du da die Grenzen? Weil das ist ja sehr unterschiedlich immer definiert.
Ja, und es ist auch okay, dass es unterschiedlich definiert ist, weil es gibt Leute, die sind ein bestimmtes Alter und der Art und Weise, wie sie sich verhalten, sind sie eher der einen oder der anderen Generation zuzuordnen. Aber deine Frage, um diese Abgrenzung zu trennen, ich sehe bei 1980 die Grenze zwischen Generation X, die davor geborenen, und Generation Y, die danach geborenen. Dann kommt ab dem Jahr 1995 die Generation Z. Die Amerikaner sehen das ein bisschen später, sagen eher ab 97 oder ab 98. Und dann ab 2010 haben wir dann die nächste Generation, die Generation Alpha.
Die steht jetzt in den Startlöchern.
Genau. Oder es gibt sie zum Teil auch noch gar nicht.
Ja. Wie bist du dazu gekommen, dass du dich für diese Generationsunterschiede interessierst und da auch weiter forschst?
Schöne Frage. Ich habe mal Volkswirtschaft studiert, war in der Entwicklungszusammenarbeit und mein großes Ziel war Weltverbesserung und am besten mit dem Arbeitgeber, der für mich symbolisch dafür stand, Vereinte Nationen. Dann hatte ich irgendwann meinen Job, meinen Traumjob. Ich war der Nachhaltigkeitsbeauftragte für Kakao bei den Vereinten Nationen und habe von London aus auf Trinidad, Tobago oder in Westafrika an der Elfenbeinküste Kakaokonferenzen gemacht. So lang, bis ich gemerkt habe, das ist vielleicht gar nicht so mein Traumjob, weil politisch war es gar nicht unbedingt immer gewollt, dass das, was ich da arbeite, die volle Wirkung entfalten kann. Es hat dazu geführt, dass ich irgendwann gekündigt habe. Und wir kommen jetzt gleich wieder zu den jungen Menschen. Ich habe gekündigt und bin mit einer Dokumentarfilmerin auf eine ziemlich große bzw. lange Reise gegangen. Und das war 2009. Und 2009 war gerade diese Lehman Brothers Pleite, die ganz viele junge Menschen waren, entweder haben gerade keinen Job bekommen, waren im Job, aber waren entlassen oder auf Pause gestellt. Und wir waren auf dieser Reise und wir haben ganz viele von diesen Menschen getroffen. Nicht nur aus Deutschland, die kamen aus Japan, aus Amerika, wo überall diese Auswirkungen sich bemerkbar machten und haben uns dieselbe Geschichte erzählt. Wir sind gefühlt vorbereitet, perfekt vorbereitet für diese Zeit, aber es funktioniert nicht so, wie es für unsere Eltern funktioniert hat. Das, was wir von unseren Eltern bekommen, funktioniert heute nicht mehr so. Und da haben wir gesagt, so. Und das müsste man jetzt doch eigentlich mal genauer verstehen. Was hat sich verändert seit früher? Wie wären die Lebens- und Arbeitswelten besser, wenn junge Menschen sie mitgestalten könnten? Weil ganz häufig war dann auch die Situation, du kommst in ein Unternehmen rein, als Praktikant, als Mitarbeiter, und du musst, das wäre wie so eine Zeitreise in die analoge Vergangenheit. 2009 waren so die Anfangsjahre, da ist Facebook gerade groß geworden. E-Mail war schon wirklich normal und trotzdem musste man vieles noch über den Papierweg organisieren, klären.
Ja.
Und dann haben wir angefangen zu fragen, hey, wie wären Lebens- und Arbeitsbedingungen für dich besser, wenn du sie mitgestalten könntest? Wie geht es dir? Und daraus wurde immer mehr, das hieß damals noch The What Will We Be Project, was soll aus uns als junge Generation werden und aus uns als Gesellschaft? Und als ich dieses Thema von der langen Reise wieder zurück nach Deutschland getragen habe und wusste, das finde ich gerade gesellschaftlich total wichtig und relevant und das möchte ich weitermachen, habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin 2010 in 2 Monaten Couchsurfen durchs Land gefahren, vom Allgäu. Ich komme aus Kempten im Allgäu, bin von den Alpen über Berlin an die Ostsee, an die Nordsee und wieder zurück und habe am Wegrand junge Menschen befragt. Wie geht's euch? Wie wäre Leben und Arbeiten besser, wenn ihr es mitgestalten könnt? Und daraus wurde die erste Studie Junge Deutsche. Und mittlerweile bin ich vom Freestyle-Jugendforscher zum richtigen Jugendforscher, weil ich mittlerweile so viele Studien gemacht habe für Google Deutschland, SOS Kinderdörfer, Gewerkschaften, Unternehmen, Schulen, Hochschulen. Also ja, mittlerweile mache ich das doch ziemlich viel, auch routiniert. Und die Studie Junge Deutsche mache ich dieses Jahr schon zum 5. Mal in der 10 Jahre Jubiläumsausgabe.
Wow, herzlichen Glückwunsch dazu. Dein, ich nenne es jetzt mal Slogan, heißt ja auch junge Menschenbeteiligung und Zukunft gestalten. Beobachtest du denn tatsächlich, dass junge Menschen nach wie vor zu wenig beteiligt werden? Und wenn ja, wo fällt dir das am meisten auf?
Am stärksten fällt mir das auf, wenn ich in Unternehmen komme. Also grundsätzlich, wenn ich die Anfrage bekomme, können Sie einen Vortrag halten oder ein Führungskräftetraining, dann frage ich häufig, darf ich, bevor es um diese junge Zielgruppe geht, mit denen zusammenarbeiten? Und was ich immer wieder höre, ist, junge Menschen haben Ideen. Das ist ganz normal. Es geht auch nicht nur um die Jungen. Junge, also Egal welchen Alters ein Mensch, der neu in ein Unternehmen, eine Organisation reinkommt, vergleicht das, was sie vorfinden, mit dem, was sie sonst kennen. Und diesen Menschen, die haben einen Blick dafür, was vielleicht nicht so gut läuft. Die anderen um sie herum, die haben das alles schon akzeptiert. Und das, was am häufigsten schiefläuft, ist, ein Mensch, der frisch in eine Organisation kommt und sagt, könnten wir das nicht so oder so machen? Oder habt ihr schon mal darüber nachgedacht, das so zu machen? Oder ich habe da eine Idee. Die bekommen am häufigsten als Antwort, ja, schön, aber wir machen das schon immer so. Das sind gewachsene Strukturen. Lass mal gut sein. Das ist dieser immerwährende Kampf zwischen Komfortzonen, die sich die Kollegen, die schon länger da sind, geschaffen haben, und der Angst davor, dass was Neues kommen könnte. Und dieses Neue wäre aber vielleicht auch die Veränderung, die es braucht, damit für junge Menschen, für neue Mitarbeiter dieses Umfeld attraktiver wird. Und das ist das, was am häufigsten zu Reibungen führt und Probleme gibt.
Was entgegnest du denn, weil ich bekomme das tatsächlich auch sehr häufig mit, dass es eher, oder dass junge Menschen kritisch gesehen werden, weil denen wird unterstellt, sie kommen ins Unternehmen und wollen eigentlich schon direkt als Chef agieren. Also nicht von unten anzufangen und tatsächlich zu lernen, sondern Mensch, ich komme von der Uni, ich weiß doch eigentlich alles schon und ich kann jetzt durchstarten. Was würdest du dem entgegenbringen?
Es hilft, sich zu überlegen, warum ist denn das so? Also einerseits dieses Verständnis dafür zu bekommen, dass junge Menschen in einem extremen Wettbewerbssituation sind, weil sie durch dieses permanente Posten es gewohnt sind, allen anderen geht's so toll. Die kommen jetzt in ein Unternehmen rein und die wollen eine gute Geschichte haben. Und eine gute Geschichte nehmen sie wahr als eine Aufsteigergeschichte. Ich komme hier rein und dann kann ich das und das tun. Das sehe ich auch, dass junge Leute, die eine Ausbildung anfangen, die fragen nicht, okay, und was machen wir im zweiten Lehrjahr und im dritten, sondern kann ich parallel noch den Sonderschein machen für Digitalbeauftragten, kann ich nebenher noch das oder jenes machen? Ob die das durchziehen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber sie haben das dringende Bedürfnis, das Gefühl zu haben, weiterzukommen. Für Führungskräfte ist es insofern schwierig, weil früher Mitarbeiter gesagt haben, okay, ah, so läuft der Laden hier, und haben sich angepasst. Und die Jungen heute, die müssen erst noch, was heißt, sie müssen nicht lernen. Die Sache ist, wenn sie vor den Kopf gestoßen werden, dann sind sie vielleicht schneller weg, als diese Führungskraft ihren Stil anpassen kann. Also tatsächlich buhlen, oder zumindest bis zur Corona-Krise, buhlten Unternehmen extrem um diese jungen Mitarbeitenden, dass man wusste, also entweder wir stellen uns auf die Jungen ein oder die gehen vielleicht wieder. Das heißt, einerseits sehe ich eine Bereitschaft bei Unternehmen, sich stärker auf die Bedürfnisse oder die Vorstellungen von Jungen einzulassen. Und andererseits kann man natürlich auch nicht alles verändern, weil am Schluss muss das Geschäftsmodell noch funktionieren. Und das merken wir
ja,
jetzt
total.
Umso krasser, wenn ganz viele Gewissheiten in Frage gestellt sind.
Ja, lass uns gleich auch nochmal über das Thema Corona sprechen. Aber vorher noch einmal die Frage, was haben denn junge Generationen für Erwartungen an die Arbeit?
Wir bleiben in der Zeit vor Corona. Der Dreiklang aus Sicht der Generation Z ist Spaß, Sinn und Sicherheit. Junge Menschen wollen Spaß bei der Arbeit haben, das Gefühl haben, etwas Sinnvolles zu tun, und weil sie aufwachsen, und das hat jetzt nicht erst mit Corona was zu tun, ständig gibt es irgendeine Krise, sei das die Flüchtlingskrise, sei das das Klima, sei das Finanzkrise hier, die Rentenkrise. Also was Krisen angeht, ist die Generation Z durchaus, erprobt, zumindest darin, wie man damit umgeht, dass es halt immer Krisen gibt. Also der Wunsch nach Sicherheit war schon immer da, der wird jetzt aber sicherlich stärker werden. Ich würde gerne auf das Thema Spaß eingehen. Wenn ich Führungskräften Tipps gebe, was junge Menschen wollen, ist Spaß, sagen, ja, ja klar, natürlich wollen die Spaß. Ich will auch Spaß bei der Arbeit haben. Dann haben sie sich aber noch nicht so genau bewusst gemacht, was Spaß denn eigentlich bedeutet. Da hilft, wenn wir den kreativen Kopfstand machen, Ich nehme mir mein Team, nehme einen Flipchart und sage, so, und jetzt sagt mal, wann macht euch Arbeit keinen Spaß? Das ist eine Sache von 5 Minuten, hat's gleich. Und dann sagen die mir, ja, wenn der Druck so hoch ist, wenn ich mit Leuten im Team arbeiten muss, mit denen ich mich nicht so gut verstehe, wenn ich den Arbeitsbeginn am Morgen so stressig habe, weil ich davor noch meine Kinder abgeben muss oder noch das oder jenes erledigen muss und das Unternehmen da keine Flexibilität hat. Und plötzlich merken wir, dass ganz vieles davon Wohlfühlfaktoren sind. Das ist eigentlich, wenn es um Spaß geht, das Thema Arbeitsatmosphäre und Arbeitsvoraussetzungen, dass ich mich bei der Arbeit und mit der Arbeit wohlfühlen kann. Und wenn man sich das bewusst gemacht hat, dann ist es überhaupt nicht verwerflich und dann verstehen wir auch, warum Spaß bei der Arbeit kein Thema der jungen Generation ist, sondern sämtlicher Generationen. Also meine Frage in der Studie ist, was motiviert dich am meisten für Leistung? Und das ist immer Spaß und egal bei welcher Generation. Was übrigens Hand in Hand geht mit dem, was am wichtigsten ist für gute Arbeit, nämlich Arbeitsatmosphäre. Also da kommt das wieder zusammen.
Ich denke mir auch ganz häufig so, die Bedürfnisse dürften doch wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich sein. Nur ist die Generation Z diejenige, die mutig genug ist oder selbstbewusst genug, das Ganze auch auszusprechen, oder?
Selbstbewusstes auszusprechen und es einzufordern. Die Älteren wären gar nicht auf die Idee gekommen. Und das macht es natürlich auch so schwierig, generationengemischte Teams zu führen, weil die Älteren schon auch mehr Resilienz haben, bestimmte Themen zu akzeptieren und eine Weile auch selbst motiviert weiterzumachen und die Jüngeren dann einfordern, ja, ich brauche jetzt mehr Feedback und also ein bisschen mehr Spaß und Atmosphäre wäre jetzt auch gut und ja, das motiviert mich jetzt nicht so und nein, heute kann ich nicht länger bleiben, weil ich habe privat was ausgemacht und das ist eine echte Gratwanderung für Führungskräfte da, Generationen gemischt, diese unterschiedlichen Anspruchshaltungen gegenüber dem, wann Arbeit Spaß macht und wie sie vereinbart wird mit Privatleben, privaten Bedürfnissen, um das zusammenzubringen.
Ja. Gibt es denn eigentlich große Unterschiede zwischen Y und Z?
Die größten Unterschiede sind aus meiner Sicht erstens die Lebensphase. Die Generation Y ist einfach schon weiter, was Partnerschaft, an einem bestimmten Ort ankommen, Familie gründen angeht. Und hat dadurch ganz andere Bedürfnisse. Also jemand, der Kleinkinder hat, der wird nicht von heute auf morgen einen Job oder auch den Wohnort wechseln, nur weil er ein bisschen besseres Angebot bekommt. Da ist davor schon Sicherheit ganz weit oben.
Ja.
Und die Generation Z ist insofern nochmal total anders, als wir haben es eingangs gehabt mit dem Telefon mit Wählscheibe. Die Generation Z wächst mit diesem Smartphone auf und es ist gewohnt, dass man nicht erst einen Brief schreibt, 3 Wochen wartet, bis die Antwort kommt, um dann quasi eine Rückmeldung zu bekommen auf das, was ich mir gerade gedacht habe oder was ich da mitgeteilt habe, sondern sie posten was und wer einem jungen Menschen über die Schulter schaut, nachdem sie was auf TikTok, WhatsApp, Instagram gepostet haben, die legen das Telefon nicht weg für eine Stunde und warten bis und gucken nach einer Stunde, ob was passiert ist. Sie gucken sofort, wer hat es schon gesehen, wie viele haben es schon angeguckt, welche Reaktionen gibt es, wie viele Likes habe ich. Und diese Form von Instant Feedback, weil man es gar nicht anders kannte, also die wachsen ja zumindest jetzt in dieser für Bildung und Beruf später prägende Phase, wachsen die mit den Smartphones auf und das ist total normal.
Ja.
Das ist was vielen Führungskräften auch schwerfällt, sich dieses bewusst machen, für die ist das normal, wenn die so viel Feedback brauchen, um sich in ihrem Tun mit meinen Aufgabenstellungen zu orientieren.
Mhm. Was glaubst du, was mit Alpha dann auf uns alle zukommt?
Ein großes Fragezeichen. ja, da bin ich auch am Forschen, noch nicht so intensiv wie mit den Generationen Y und Z. Die Generation Alpha wird sich noch viel stärker die Frage stellen, wofür es sich lohnt, sich Dinge zu merken, auswendig zu lernen. Weil wenn du Hausaufgaben machst und mal kurz fragst, hey Alexa, was ist 5 mal 7? Wofür muss ich mir merken, dass das 35 ist, wenn ich das auf Zuruf bekomme?
Ja.
Also das Wissen, also wir merken es mit der Generation Z auch schon, dass Wissen einen ganz anderen Stellenwert hat. Und wir werden es mit der Generation Alpha nochmal anders erleben. Diese Verschmelzung von analogem und also von Real Life und der Online-Welt haben wir bei der Z auch schon. Ich glaube, dass ein echt krasser Unterschied ist, dass jetzt eine Generation von Eltern eben auch schon mit diesen ganzen Social Media Talala aufwächst und junge Menschen, also die Kinder Generation Alpha, schon jetzt Teil dieser Social Media Welt ist, ohne dass sie sich selbst dafür entscheiden.
Ja.
Das wird ein echt, echt krasser Unterschied sein. Ich merke es natürlich auch im Umfeld. Die einen Eltern posten ganz viele Bilder von ihren Kindern, weil sie wissen, dass sie dafür viele Likes bekommen. Warum auch immer. Muttis, und es steht ihnen zu, die bekommen natürlich zu Hause nicht die super Anerkennung dafür, dass sie einen tollen Kuchen gebacken haben zum Geburtstag. Und die posten dann ihren Kuchen und bekommen dann über soziale Netzwerke ihr Feedback, ihre Anerkennung, die sie sich so sehr wünschen, die sie aber vom Mann, der nicht zu Hause ist, und von den Kindern, die sich beschweren, dass keine Gummibärchen auf dem Kuchen sind, auch nicht bekommen. Ja?
Ja, aber super spannender Punkt. Also ich finde, da macht man sich auch mal viel zu wenig Gedanken drüber, dass tatsächlich die ganzen neugeborenen Kindern schon sowas von in der Öffentlichkeit stehen, ohne tatsächlich überhaupt ein Wort sagen zu können, ob sie damit einverstanden sind oder nicht.
Ja, und die Frage wird dann schon auch sein, inwieweit, also wenn du jetzt Generation Z anguckst, es ist ja, die posten ja nicht zufällig. Also es wird ja schon sehr sorgfältig gepostet, um ein Bild von sich in dieser digitalen Öffentlichkeit zu geben. Weil wenn du jetzt flirten gehst, dann ist das erste, ich add dich mal auf Insta, auf wo auch immer, welche Plattform gerade angesagt ist. Und dann gucken die an, hey, was für Stories hat der gepostet, was für Bilder, wer ist das? Und wenn später mal, wer ist das, sich auch aus diesen Bildern von deinen Eltern nähert, die damals über dich gepostet hat, wie du nackig im Garten rumspringst oder was für einen Geburtstagskuchen du bekommen hast. Und das hat ja nochmal eine krasse andere Öffentlichkeit dann.
Ja.
Also da wird es Unterschiede geben zwischen Z und Alpha, die hochinteressant sind, einfach weil die Eltern nochmal selber anders dieses analog-digitale zusammenbringen.
Kommen wir mal wieder zurück zu dem Arbeitsthema. Wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, was muss ich denn oder wie muss ich meinen Führungsstil anpassen, um den Generationen gerecht werden zu können?
Jetzt darf ich kurz zurückfragen, wann wir Corona einfließen lassen, weil das, was ich vorhin gesagt habe, um die Generation Z zu beschreiben, verändert sich sicherlich.
Okay, dann sag erstmal, warum gibt es gerade durch Corona so einen Major Change? Was passiert da?
Ähnlich wie 2009, als ich mich das erste Mal so intensiv mit jungen Menschen in und nach so einer Krise beschäftigt habe, sind junge Leute heute, also junge Angestellte, Berufstätige, die ersten, die es trifft, die arbeitslos werden, die entlassen werden, und sie sind die letzten, die wieder eingestellt werden. Wir hatten damals den Begriff, der Spiegel hat den geprägt, wir Krisenkinder. Und da war es genau das, also jung, gut ausgebildet, chancenlos, weil so viel weniger Perspektiven auf dem Markt waren. Und wenn man was tun wollte, was sinnvoll war, dann hat man in der Regel kein Geld dafür bekommen oder nur ganz wenig. Und der große Wandel, den es geben wird, der betrifft ja nicht alle Branchen. Es gibt manche Branchen, die trifft es kaum, und andere Branchen, die trifft es massiv. Es trifft nicht alle Formen von Anstellung, es trifft Selbstständige ganz besonders, kleine Unternehmen, Hotellerie, Gaststätten und so weiter. Und große Veränderungen sehe ich, dass junge Menschen sich viel stärker bewusst machen werden, welche Perspektiven, welche Sicherheit sie mit bestimmten Bereichen haben, weil davor schon, auch wenn sie auch auf Sicherheit bedacht waren, es grundsätzlich schon, die Marktlage war so, aber es gibt ja immer Möglichkeiten. Und wenn ich das mit dem Studium nicht mache, also eine Ausbildung könnte ich ja dann wahrscheinlich doch immer machen. Und das wird sich jetzt insofern verändern, als ich glaube, dass junge Menschen mehr Demut zeigen werden, zeigen müssen, weil es nicht für alle Perspektiven gibt. Am Arbeitsmarkt, am Ausbildungsmarkt, zumindest in den bezahlten Formen.
Ja.
Also ich sehe es auch jetzt schon, dass Studierende ihr Studium aufgeben müssen, weil sie sich den Lebensunterhalt durch die Nebenjobs, die sie davor hatten, so nicht mehr leisten können. Und die suchen sich jetzt eine Ausbildung, um trotzdem weiter zu lernen in dem Bereich, aber eben mit Bezahlung.
Schon krass, das wird gar nicht so in den Medien tatsächlich thematisiert, weil man denkt immer, jetzt hat man da wie 2,5, 3 Monate und dann geht es jetzt auch wieder vorbei und dann ist wieder alles beim Alten. Aber dass das wirklich für so eine Generation ganz knallharte Konsequenzen gerade sind.
Es gibt natürlich noch viele Konsequenzen. Eine andere, die total dringlich im Moment ist, die Schüler und Studierenden haben mega Probleme, sich zu motivieren, weil die sich jetzt nicht mehr treffen. Die treffen sich nicht in der Schule und treffen sich dann am Nachmittag noch für eine Lerngruppe oder tauschen sich aus, ja, wie ist es bei dir gelaufen und so. Das ballt sich jetzt ja alles online, digital auf ihren Smartphones, auf ihren Rechnern. Und bei Studierenden, die haben sich in eine Bib gesetzt zum Lernen oder haben Lerngruppen gemacht. Das müssen die alles mit sich selbst ausmachen. Und müssen sich wieder und wieder dafür motivieren. Und das kann man schon mal für eine Prüfungszeit machen, aber das geht jetzt für ein ganzes Semester. Und dieses, also sich für Online-Bildung zu motivieren, und da muss man ehrlich auch unserem Bildungssystem noch etwas Rückstand attestieren, das Bildungssystem ist ja nicht für Online-Lehre gemacht. Die wenigsten Hochschulen und Schulen sind Vorreiter, was digitale Bildung angeht und können jetzt auf bestehenden Infrastrukturen aufbauen. Es ist ja zum Teil schon armselig. Ich habe mit Schülern Interviews gemacht, die mir erzählen, dass sie nachts um 3 ihre Arbeiten hochladen auf den Schulserver, weil tagsüber der Server immer total überlastet ist und nicht funktioniert.
Wahnsinn, ja.
Also Schüler sein und Studierende und Student sein in dieser Zeit ist nicht einfach.
Aber ja, wir müssen Corona annehmen, es ist unsere neue Realität, das wird sich nicht mehr zurückdrehen lassen, so bitter es auch in vielen Bereichen ist. Also kommen wir nochmal auf die Führungskräfte. Worauf müssen die sich jetzt einstellen? Wie haben sie zu führen?
Also was sich überhaupt nicht verändern wird im Vergleich zu davor, das ist, die Erkenntnis, die ich bei ganz vielen Trainings habe, also wenn ich davor mit den Jungen, also zukunftsgestaltermäßig arbeite und dann die Führungskräfte dazu bringe, dann sagen die am Schluss, ja, es ist an sich gar nicht so schwer. Einfach häufiger mal nachfragen, wie geht's denn denen? Also diese Bedürfnisse wahrnehmen. Nur der Unterschied wird sein, dass davor die Bedürfnisse etwas Konstantes waren und sie jetzt sehr stark im Umbruch sind. Also und das ist ja auch total unterschiedlich. Wenn ich jetzt einen Azubi anschaue und beim einen sind die Eltern, der eine bei einem Supermarkt, der nächste bei einem Finanzamt, da ändert sich in der familiären Haushaltssituation wenig. Dann hat ein anderer, hat einen selbstständigen Papa und eine Mutter, die weiß Gott was macht und dann ist plötzlich dieses ganze Familieneinkommen weg. Das heißt, also es wird sich jetzt bei den Mitarbeitern extrem viel verändern und das gilt es zu berücksichtigen, wenn ich Menschen führe. Außerdem haben Führungskräfte jetzt ihre Kollegen, Kolleginnen sehr lange nicht gesehen und die merken, sie kommen an diese Grenzen dessen, wie man online führen kann und dieses physische Miteinander hat gefehlt. Dadurch haben die Beziehungen sie haben keinen Bruch bekommen, aber sie haben eine Unterbrechung erfahren, also die physische Beziehung hat eine Unterbrechung erfahren und eine Bindungsstärke, die es jetzt erst wieder aufzubauen gilt. Und jetzt ist total wichtig, dass wir nicht einfach weitermachen wie davor. Okay, wir gehen jetzt wieder zurück zu normal und unsere Regeln mit Meetings sind so und so, sondern es bedarf jetzt, was Frauen besonders gut können, ne, das Empathische, dieses sich bewusst machen, was sind die Bedürfnisse, in welcher Situation stecken meine Kollegen gerade und wie stark kann ich sie fordern, einbinden. Und ich glaube, dass es sehr wichtig sein wird, teambildende Sachen und arbeitsatmosphärische Aktivitäten umzusetzen, um nicht einfach nur Business as usual zu machen, sondern auch die Motivation, das Vertrauen in die Zukunft wieder zu stärken und natürlich auch, also gerade auch wenn Unternehmen sich auch getrennt haben, also Konstellationen von Teams werden sicherlich auch sich verändert haben. Und dann ist so die Frage, die und die und die sind gegangen. Wie sind denn meine Perspektiven? Also Vertrauen aufbauen, Sicherheiten geben, soweit es möglich ist, und Perspektiven aufzeigen.
Ja, aber hat ja irgendwie dann auch wieder was Positives, wenn dieser Faktor Mensch und auch das menschlichere Führen dadurch wieder noch stärker in den Fokus rückt. Weil es ist ja, gab ja viele Jahre so eine Arbeitswelt, wo du eigentlich nur noch als Maschine galtst und Hauptsache du leistest, aber ob du zu Hause jetzt auch irgendwie Kinder zu versorgen hast oder wie auch immer, das war ja eher immer da so ein Negativfaktor. Aber ich finde, durch Corona ist das viel mehr jetzt auch ins Verständnis gerückt. So, ja klar, sind zu Hause die Kinder, die müssen jetzt noch unterrichtet werden, man muss einen Haushalt machen, wie auch immer. Also dass das alles so ein bisschen menschlicher geworden ist in den Unternehmen.
Ja, also der Faktor Mensch, der bringt noch eine weitere Problematik mit sich. Und zwar, Arbeiten ist ja letztlich auch eine Form von Routine. Also ich habe meinen Job und ich bin da regelmäßig hingegangen. Und es gibt einige Branchen, Bereiche, in denen hat diese Routine nicht aufgehört. Ja, also wenn Müllentsorgung und so, vielen Dank an die Menschen, die das gemacht haben, hat weiter gut funktioniert. Die Logistik bei den Lebensmittelmärkten und so weiter. Aber es gibt eben ganz viele, die hatten ihre Routine. Ich gehe in der Früh zur Arbeit, bin dann dort und dann komme ich wieder nach Hause. Jetzt hat Homeoffice manche Vorteile, manche Nachteile. Aber die haben auf jeden Fall Menschen, die jetzt im Homeoffice sind oder waren, haben ihre Routine unterbrochen und stellen sich diese Fragen: Ist das, was ich jetzt eigentlich die ganze Zeit gemacht habe, will ich dahin zurückgehen? Mhm. Das heißt, natürlich sind die Alternativen am Markt im Moment nicht so viele. Das spricht dafür, dass Menschen wieder zurückgehen. Aber dieser Pull-Faktor, also dieses, wir müssen als Unternehmen, als Arbeitgeber jetzt auch dafür werben, dass unsere Leute auch wieder zurückkommen wollen, dass sie diese Routine, die wir hatten, wieder aufnehmen und müssen dieses neue Miteinander so gestalten, dass die uns nicht abspringen.
Was hast du denn in der Vergangenheit so beobachtet? Was war so das Erfolgskriterium oder auch der ausschlaggebende Punkt, dass junge Mitarbeiter ihrem Unternehmen gegenüber loyal waren?
Das ist relativ einfach. Wenn das Thema Beteiligung. Und Beteiligung so, dass sie auch Wirkung entfalten kann. Machen wir es konkret an dem Beispiel. Ich komme in ein Unternehmen und ich merke, was braucht denn das Unternehmen jetzt? Ihr braucht neue Azubis. Kann ich dazu beitragen? Also, dass ein Unternehmen Mitarbeiter an diese strategischen Herausforderungen, um in der Zukunft erfolgreich zu sein, heranführt, sie daran teilhaben lässt, nicht nur ihre eigene kleine Rolle zu nehmen, sondern diesen Transfer zu schaffen. Was kannst du dazu beitragen, dass wir als Unternehmen erfolgreich sind und nicht nur, wie kannst du deine kleine Rolle erfüllen? Also das ist nämlich die Geschichte, die man danach erzählen kann. Und der Weg dorthin führt darüber, dass erstens Führungskräfte Storytelling betreiben, dass sie sich Gedanken machen, welche Relevanz hat ein kleiner, also hat eine Aufgabe im größeren Kontext, trägt dazu bei, dass wir als Unternehmen, dass wir mit unserer Vision erfolgreich sind. Und dann, dass junge Menschen nicht nur Aufgaben abarbeiten, sondern den Freiraum bekommen, diese Aufgaben mit ihren eigenen Fähigkeiten auszufüllen. Und häufig ist es so, dass eine Führungskraft sich denkt, das soll genauso durchgeführt werden und dass sie diesen inneren Konflikt haben, sich rauszunehmen und zu sagen, das ist das Ziel, die Aufgabenstellung, das ist das Ziel und wie du das Ziel erreichst, ist mir nicht egal. Ich interessiere mich aber erst danach dafür und bin ansprechbar, wenn du unterwegs Probleme hast. Mhm. Und diese Form von Beteiligung und Sinnstiftung, in dem eine Aufgabe im größeren Kontext wird, das ist, wenn ich mir anschaue, was erfolgreiche Unternehmen machen oder was Unternehmen machen, wo die Auszubilden oder die jungen Führungskräfte und Mitarbeiter, wo die strahlen und sagen, boah, wir haben ein cooles Unternehmen, das ist, was diese Unternehmen ausmacht.
Das heißt also, essentiell ist auch wirklich so ein Unternehmenspurpose.
Ja, und wir sind gerade leider auf der großen Ebene also was macht ein Unternehmen erfolgreich? Ich würde fast sogar runtergehen auf Teamebene, weil es gibt junge Leute, die sind in einem Unternehmen unglücklich, weil sie im falschen Team sind und sagen, ich würde viel lieber zum Team von dem Vorgesetzten wechseln, weil der macht das super und meine Führungskraft macht es nicht gut. Also wir können nicht davon ausgehen, dass diese Führungskulturen so konsistent über die ganzen Unternehmen hinweg ausgeprägt sind, dass junge Leute sich einfach, egal in welcher Abteilung, super fühlen. Sehr stark auch von Personen, die führen, abhängig.
Aber würdest du denn dann auch sagen, dass tatsächlich so einzelne New Work Aspekte wie Remote Arbeiten, Selbstorganisation, wenige hierarchische Strukturen oder sowas gar nicht so relevant sind wie eine gute Führungskraft und die Beteiligung?
Ja, soweit würde ich gehen. Remote Working ist ein Aspekt von Freiheit und Flexibilität des Arbeitgebers. Ja, das ist auch wichtig. Aber am Ende kommt es darauf an, ob ich mich wohlfühle und ob ich das Gefühl habe zu wachsen und in meinen Fähigkeiten wahrgenommen und gefördert werde.
Ja, das finde ich sehr spannend. Du berätst ja auch so staatliche Einrichtungen, Behörden, auch die Polizei. Da denkt man ja auch von vornherein, naja, also ein Polizist kann jetzt schlecht Homeoffice machen oder ein Lehrer. Was rätst du so staatlichen Einrichtungen?
Das kommt immer auf die Aufgabenstellung an. Also wenn es um das Thema Generation miteinander oder wie können wir die Leute binden und bei Laune halten, dann ist es ganz häufig das Thema Kommunikation. Also wir haben es jetzt gerade schon gehabt, wie man zum Beispiel eine Aufgabe gibt oder wie man Atmosphäre schafft. Es hat häufig mit Kommunikation zu tun, dass es überhaupt Gelegenheiten gibt, dass ein Team miteinander kommuniziert, dass es nicht nur dieses, das sind eure Aufgaben, pang, 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 dass es die Möglichkeit gibt für Feedback. Mhm. Also ich sehe ganz häufig, dass Führungskräfte überfordert sind. Was? Ich soll jetzt noch mehr Feedback geben, jedem individuell? Das geht doch gar nicht. Dass die sich bewusst machen, man muss nicht immer verfügbar sein, aber man muss grundsätzlich für Feedback da sein und kann aber natürlich selber die Zeiten bestimmen, wann man das macht. Also dieses Pauschale für Behörden gibt es jetzt nicht. Aber es hat ganz häufig damit zu tun, wie gut, wie regelmäßig wird in einem Unternehmen, in einem Kontext kommuniziert. Gibt es auch Gelegenheiten für dieses Feedback? Und wie werden Aufgaben gestellt? Weil es gibt wenig, was so frustrierend ist für junge Leute, als eine Aufgabe zu machen, dann dieses Feedback eben nicht sofort bekommen zu können oder sich auch nicht blöd fühlen zu wollen, weil man schon wieder nachfragt. Da wünschen sich viele so eine Art Buddy, der nicht der Vorgesetzte ist, aber schon erfahrener und an den man sich unkompliziert wenden kann und bei einer Nachfrage nicht gleich einen negativen Eintrag bekommt. Ah, hast es schon wieder nicht gecheckt. Das gibt einen Vermerk.
Ja, das kann ich definitiv unterschreiben. Das hatte ich bei meinem alten Arbeitgeber auch, dass man tatsächlich, das nannte sich dann auch Buddy-Konzept, aber dass man wirklich als Neuling jemanden hat, den man fragen kann, wie trage ich denn jetzt hier meine Arbeitszeiten ein oder was auch immer. So Sachen, die ja einfach auch, mit der man eine Führungskraft jetzt nicht in Anführungszeichen belästigen muss, sondern die Führungskraft ist dann wirklich für das Feedback da und für diese Nebensächlichkeiten organisatorischen ist das super, wenn man da so einen Buddy hat. Wie siehst du das denn jetzt so, auch gerade mit Hinblick auf Corona? wie sich so dieses Verhältnis verändert hat, so was junge Menschen auch möchten, wenn wir den Fokus auf New Work legen, auf Sicherheit und vielleicht sogar auch die Selbstständigkeit. Weil vor Corona meine ich gelesen zu haben, dass gerade der Anteil an Selbstständigen doch deutlich zunimmt und auch gerade bei jungen Leuten sehr beliebt ist.
Ich glaube, dass die Selbstständigkeit insofern an Attraktivität verliert, als es für Selbstständige im Moment nicht ganz so viele Möglichkeiten gibt. Und Selbstständigkeit jetzt für die Generation Z heißt ja zum Beispiel auch, hey, ich habe jetzt 20.000, 30.000 Follower und ich brauche den Job eigentlich gar nicht, weil wenn ich im Monat 10 Bilder poste, dann bekomme ich pro Bild 150, 250 Euro. Das ist doch schon ganz schick, das reicht mir doch. Und dieses Konzept wird so leicht nicht mehr aufgehen, weil ganz viele Unternehmen ihre Marketingbudgets einfrieren und oder dieses, hey, du kannst dich selbst entfalten, werde Speaker, werde das und so weiter, ist total easy, dein eigenes Einkommen, schmeiß deine Karriere über den Haufen und mach dich jetzt selbstständig. Also diese Konzepte sind auf einer Welt aufgebaut, in der diese Unsicherheiten, die wir jetzt haben, so nicht, zumindest noch nicht so präsent waren. Und heute ist es viel schwerer planbar, ob eine Veranstaltung tatsächlich irgendwann stattfindet, ob wann die Unternehmen, die alle über Social Media werben wollen, wann die wieder mehr Geld dafür ausgeben. Also einige von diesen Selbstständigkeitskonzepten der jungen Generation werden sicherlich an Attraktivität verloren haben.
Was würdest du sagen, welche Branchen müssen sich tatsächlich was überlegen, etwas zu verändern, einfach weil junge Leute das gar nicht mehr als attraktiv empfinden, dort mal zu arbeiten?
Mit oder ohne Corona-Bezug?
Ja, also ich denke, wir müssen tatsächlich mit Corona-Bezug machen, weil das ist ja schon unsere neue Realität und hoffentlich wird Corona irgendwann eingedämmt sein. Aber natürlich leben wir dann ja ein bisschen in einer neueren Welt als vorher, wo wir in einem ganz anderen Selbstverständnis gelebt haben.
Also die Hotellerie, Gastronomie, allgemein der Tourismus wird, glaube ich, sich was überlegen müssen, wie sie mit der Unsicherheit von weiteren Pandemiewellen umgehen, um für Arbeitgeber trotzdem eine Art Sicherheit anzubieten. Also dass man eine Lösung könnte sein, selbst wenn bei uns die Pandemie kommt, dann switchen wir auf das oder jenes Geschäftsmodell und ihr könnt dennoch weiter arbeiten. Oder also sowas wird es, glaube ich, brauchen, damit Leute dennoch sich auf solche Berufsgebiete einlassen. Da hat man sich davor, also diese Angst hatte man davor einfach nicht so, weil schien ja so aus der Welt. Ja. Und jetzt ist das total präsent. Ich glaube, dass so öffentliche Einrichtungen in Zukunft weniger Probleme haben, neue zu bekommen. Da wird es dann eher das Problem sein, sie zu halten. Weil wenn mal das Tal der Tränen durchschritten ist und die Wirtschaft langsam wieder anzieht und die Leute sagen, ja, also das war jetzt ja gut für die Sicherheit, mein Einkommen zu haben, aber so richtig Spaß, Also ich glaube, für Finanzämter, Polizei ist eh schon ziemlich populär, gell, muss man dazu sagen.
Echt?
Ja, ist ein populärer Arbeitgeber. Also dieses Voll. Thema mit Verbeamtung ist, macht's als Arbeitgeber sehr attraktiv. Mhm. Aber die Schwierigkeit ist eben, dass man die Leute nicht nur gewinnt, sondern dann auch hält. Und dafür gilt es dann wieder an Themen wie Spaß, Sinn und Sicherheit zu arbeiten. Und Sicherheit für die Generation Z ist übrigens nicht nur die Arbeitsplatzsicherheit, sondern auch, wenn ich von meinem Job erzähle, das Gefühl zu haben, dass andere den auch gut fühlen. Also dieses Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein durch die Kommunikation über meinen Job.
Verrückt, das ist doch dann wieder so ein richtiger Kreis, der sich schließt. So dieses ganze Social Media, dass sich das auch wirklich im wahren Leben abspielt, dass ich einfach für das, was ich mache, Bestätigung und Likes bekomme.
Genau.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Für welche Zukunft? Für meine persönliche oder für die Zukunft der Welt, der Generation?
Generation.
Ich habe auf jeden Fall einen Wunsch, und zwar, dass junge Menschen unabhängig ihres Alters auch wählen dürfen. Ich habe ja schon viele so Interviews gemacht. Was wünschen sich junge Leute oder wie denken junge Menschen über Politik und Demokratie? Und dann sagen mir 16-Jährige, ja, da brauche ich mich ja doch nicht dafür interessieren. Ich bin ja noch nicht 18. Und das finde ich furchtbar. Krass. Weil gerade in der Zeit, in der man durch Schule die beste Möglichkeit hätte, denen einen Sinn für die Relevanz von Demokratie mitzugeben, dürfen die nicht wählen. Erfahren die keine Selbstwirksamkeit durch politische Beteiligung.
Und bei der Generation ist ja auch ein politisches Interesse viel stärker ausgereift als jetzt noch bei der Generation Y oder Y, die ja wirklich gesagt haben, naja, Politik passiert halt, ich muss mich da jetzt nicht engagieren, aber durch wirklich diese ganze Klimadebatte etc. sind ja junge Menschen politisch viel aktiver, als das jetzt du oder ich wahrscheinlich, also unsere Generation war.
Ja, ich habe noch mehr Wünsche, wenn ich drüber nachdenke.
Hau raus.
Wir hatten jetzt diesen Wahnsinnsboom von der Klima- und Ökologie-Thematik, was es ja wirklich sensationell geschafft hat, die Generation Z unabhängig des Alters auf die Straßen zu bringen. Und es ist jetzt gerade so diese Gefahr, dass diese Energie und was sie bewirkt hat, wieder verpufft. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft jetzt alle Hebel nutzen müssen, um dieses Bewusstsein, es ist ja kein Luxus, sich ums Klima zu kümmern, sondern es ist eine Notwendigkeit. Und dass wir, wenn wir jetzt mit Steuergeldern Unternehmen, Menschen, Organisationen helfen oder Strukturen helfen, dass wir da Klimaschutz, ökologische Nachhaltigkeit mit verankern in den Forderungen, in den Anforderungen, damit sich jemand für Förderung aus dem Gemeinschaftstopf von Deutschland, von der EU, von den Ländern überhaupt zu qualifizieren.
Ja. Ach, schön. Ja, das ist wirklich ein sehr lobenswerter Wunsch. Das sollten wir uns alle wünschen. Simon, gibt es noch etwas, was du gerne noch mitgeben wollen würdest, jetzt am Ende unseres Interviews?
Ja, ich bin im Herbst wieder unterwegs für die Studie Junge Deutsche. Und es ist nicht nur mein persönlich-privates Interesse, junge Menschen zu fragen und zu beteiligen und herauszufinden, wie ticken die denn jetzt mit der Krise, nach die Krise, wie verändern sich Werte und was macht jetzt attraktive Arbeit aus, sondern es geht ja schon auch viele an, die zum Beispiel als Hochschule zuständig sind für tausende junge Menschen, als Gemeinde, als Verbände, als Organisationen. Und ich biete diese Studie Junge Deutsche 2021 an als ein Beteiligungstool. Und das nennt sich dann die Studienpartnerschaft. Und ich würde mich freuen, wenn viele Unternehmen, Organisationen, Regionen mit aufspringen und sagen, wir wollen keine eigene große Studie starten, entwickeln, sondern wir nutzen dieses einfache, professionelle Tool, um junge Menschen in unseren Strukturen, in unserer Region zu beteiligen, herauszufinden, wie sie ticken und aber dadurch dann auch eine Basis zu schaffen, um gemeinsam Zukunft zu gestalten. Die Zukunft von attraktiven Lebens- und Arbeitswelten.
Ja, super. Sehr, sehr wichtig. Das ist unsere Zukunft. Und ich denke auch, gerade wenn man jetzt diese Folge hört, es ist ja wirklich alles kein Hexenwerk, die jungen Menschen zu beteiligen und aber wie viel man daraus gewinnen kann. Und wenn man sich mal bewusst macht, wie schwer es eigentlich jetzt vor Corona, muss man wahrscheinlich sagen, war, junge Menschen zu, attraktieren? Nein, mir fehlt gerade das Wort.
Anzuziehen, für sich zu begeistern.
Genau, für sich zu begeistern, war das natürlich deutlich schwieriger, als es noch vor vielen Jahren war. Und auch gerade dieses Thema Fachkräftemangel etc. Man muss sich wirklich mit dieser jungen Generation auseinandersetzen, gucken, was möchten die, worauf lasse ich mich da ein und sich dann auch dementsprechend anpassen. Simon, ich danke dir ganz herzlich. Ich werde auf jeden Fall alles von dir verlinken, dass, wenn jetzt jemand das gehört hat und sich auch gerne beteiligen möchte, dich kontaktieren kann. Und auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön für deine ganzen Insights, die du jetzt geteilt hast. Ich finde das wirklich sehr viel Spannendes dabei und hoffe, dass sich das Unternehmen zu Herzen nehmen.
Sie können nur davon profitieren. Und der einfachste Tipp fängt damit an, die Menschen, die man gerne haben möchte, einfach auch mal machen lassen.
Sehr schönes Schlusswort, finde ich. Einfach mal machen lassen. Simon, ich danke dir.
Und ich dir, Alissa.
Mach's gut.
Du auch. Tschüss.
Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontakt@alissa-stein.com.